Es ist schon bewundernswert, dass man nach einer so langen Predigt noch einmal eine Botschaft zu hören bereit ist. Aber ich will euch nicht noch einmal so lange hier halten. Gestern Abend fragte mich der Leitende der Versammlung, wo ich sprach, wie lange ich denn zu reden gedachte. Ich sagte, bis du mir sagst, dass ich aufhören soll. Nun, das hat er nicht gemacht. Aber ich halte es durchaus für angebracht, dass man mir sagt, wann ich aufhören soll. Und das hat auch Paulus so aufgefasst. In 1. Korinther 14 sagt er, wenn jemand prophezeit, das heißt Gottes Wort, weitergibt als Gottes Wort, und wenn der Heilige Geist einem anderen etwas gibt, dann soll der Erste schweigen. Und manchmal wünsche ich mir, dass der Heilige Geist tatsächlich es so deutlich machen will, dass ich wüsste, wann ich zu schweigen hätte. Aber wir haben andere Gewohnheiten und ich weiß nicht, ob die notwendigerweise besser sind. Wir haben sehr strukturierte Versammlungen. Manchmal wünschte ich mir eine kleine Bombe vom Heiligen Geist, dass es mal wirklich in die Freiheit explodieren könnte. Ich habe Erweckung erlebt, mehrere Male, wo der Heilige Geist wirklich geweht hat. Und wenn Gott anfängt zu wirken, dann nimmt es manchmal andere Formen an, als die, die wir uns so schön ausgedacht hatten. Nun, das war nicht geplant, das zu sagen. Grundsätzlich möchte ich mit dem Text weitermachen, den ich heute Abend hatte. Ich kam bis zu Vers 3. Aber um die Verse 4 und ferner, die Verse ab Vers 4 etwas zu beleuchten, möchte ich zuerst einige Stellen aus anderen Teilen der Schrift lesen. Und die erste befindet sich in dem Text, den ich schon erwähnte in der Predigt, Hesekiel 36, 26. Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben. Da wird deutlich gemacht, welcher Geist es ist, von dem er spricht. Nicht einen neuen menschlichen Geist, der bleibt. Der menschliche Geist, aber ein neuer Geist wird in den Geist des Menschen hineingelegt. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und werde solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte beachten und tun. Gott tut das. Nach dem alten Bund fordert er, nach dem neuen Bund macht er es. Er tut es. Er verleiht uns seinen Geist, macht oder gibt uns durch diesen Geist zunächst einmal eine ganz neue Einstellung, ein ganz neues Wesen, ein fleischernes Herz. Das heißt, einen weichen inneren Menschen. Vor Jahren wurde mir einmal die Frage gestellt, was ich für, damals hieß es unsere Zeit, also für die damalige Zeit, mir wünsche oder was ich für wichtig halten würde, was man brauche. Und ich meine, ich habe damals gesagt, wir brauchen Sensibilität. Wir brauchen Empfindsamkeit für Gott. Wir sind so kühl geworden. Unsere Interessen sind irgendwo anders hin verlagert. Gott ist daran interessiert, bei uns ein weiches Empfinden ihm gegenüber zu sehen, dass wir gern an ihn denken, ihn lieben, gern uns mit ihm unterhalten, gern sein Wort lesen, dass uns das Wort Gottes schmeckt, dass wir gern ihm dienen, gerne für ihn leiden, gerne Ja sagen zu ihm. Das ist, was der Heilige Geist gern bewirkt. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament, und zwar zum Evangelium Matthäus. Matthäus 19. Und da beginne ich mit Vers 3 zu lesen. Matthäus 19, Vers 3. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn, das heißt, setzten ihn auf die Probe und sagten: Ist es gestattet, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen, das heißt, sich von ihr zu scheiden? Er antwortete und sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen? Ihr habt doch eine Bibel, oder? Habt ihr nicht gelesen, fragt er. Pharisäer übrigens. Das waren die Fundamentalisten jener Zeit. Die Sadduzäer waren die Liberalen. Die hielten noch die 5 Bücher Mose für Gottes Wort, aber den Rest, da hatten sie ihre Bedenken. Aber die Pharisäer, das waren die Rechtgläubigen. Und Jesus stellt ihnen eine Frage. Ihr habt eine Frage an mich gerichtet. Ja, die Frage ist einfach. Habt ihr sie nicht gelesen? Also lesen, das erwartet Gott von uns. Lesen, lesen, viel lesen. Ich war noch ein Junge in unserer Gemeinde und wir hatten einen Besuch von einem Bruder Penner. Der hat uns Gottes Wort lieb gemacht. Und da fragte er einmal in die Versammlung hinein: Was macht man, wenn man einen Bibelvers nicht versteht? Man liest die Bibel, aber versteht den Vers nicht. Mein Großvater antwortete: Man liest ihn noch einmal. Und ich hatte so den Eindruck, das war eigentlich nicht die Antwort, die der Bruder Penner erwartet hatte. Auf jeden Fall fragte er noch einmal: Und was macht man, wenn man den Vers immer noch nicht versteht? Prompt antwortete mein Großvater: Noch einmal lesen. Das war eine gute Antwort. Ich wurde einmal von einem Arzt in Holland, wo wir wohnten und als meine Frau krank war, auf diesem Gebiet belehrt. Ich hatte etwas beanstandet und dann sagte er, sehr fein: Als ich studierte, brachte man uns bei, zu lesen, genau zu lesen. Und er wollte eigentlich von mir wissen, ob ich gelesen hätte, worüber ich eine Beanstandung meldete. Das genaue Lesen ist eine Form des Studiums. Bibelstudium erfordert genaues Lesen. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau erschuf und sagte: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen? Eigentlich, glaube ich, heißt es im Grundtext: Am Anfang schuf er sie männlich und weiblich. Das heißt, er weist hin auf die Geschlechtlichkeit. Seine Frau anhangen und die zwei werden hin zu einem Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da sagten sie zu ihm: Warum hat denn Mose befohlen, was nicht stimmte? Das hat er nicht getan. Und Jesus korrigiert sie auf sehr feine Weise. Er sagt nicht abrupt: Hier liegt er falsch. Er hat nicht befohlen, sondern in seiner Antwort formuliert er es richtig. Aber Sie fragen, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen oder sich von ihr zu scheiden? Er sagte zu ihnen, Mose hat euch gestattet. Das ist das richtige Wort, nicht befohlen. Mose hat euch gestattet, wegen der Härtigkeit eures Herzens, euch von euren Frauen zu scheiden. Dieser Ausdruck, wegen der Härtigkeit eures Herzens. Jesus macht deutlich, die Ehe verlangt weiche Herzen. Also, Jesus ist der Bote Gottes für die Pharisäer. Und er bringt ihnen die Nachricht, Gott ist an einem weichen Herzen interessiert. Was ihnen noch weiter hätte sagen können, ist, dass dieses weiche Herz durch den Heiligen Geist kommt und der bringt es mit sich, wenn jemand an Jesus glaubt. Und jetzt gehen wir zu 2. Korinther Kapitel 2 und lesen dort die Verse 4 bis 6. Aber solches Vertrauen haben wir zu Gott durch Christus. In Vers 16 Ende hatte er gefragt, und wer ist hierzu tauglich? Vielleicht habt ihr noch im Ohr, um was es ging. Es ging um diese große Verantwortung, das Evangelium so zu vertreten, in Verhalten und Reden, in Wort, sodass Gott Menschen vor die Ewigkeitsentscheidung stellen kann. Eine ungeheure Verantwortung, in die wir gestellt sind als Gottes Boten. Wer ist hierzu tauglich? Und hier sagt er, solches Vertrauen, dass wir tauglich sind, haben wir zu Gott. Er macht uns tauglich. In Christus oder durch Christus, er wirkt in und durch uns. Nicht, dass wir von uns selbst aus tauglich sind. Niemand von uns kann es, um etwas anrechnen zu dürfen. Niemand von uns kann sagen, das ist gelungen. Ich habe es jetzt geschafft. Nachdem wir Gott gedient haben, dürfen wir jedes Mal sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Und wenn etwas geschah, wird Gott es sein, der es getan hat. Nicht, dass wir etwas anrechnen dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tauglichkeit ist von Gott. Und diese Worte sollten so stehen bleiben. Alles, was wir tun, sollte nicht in der Tüchtigkeit des Fleisches, unseres natürlichen Menschen, durch Begabung oder durch Übung oder durch irgendetwas anderes berauscht getan werden, sondern als Geschenktes durch die Kraft des Herrn, der auch uns tauglich machte. Das begann, als wir uns ihm auslieferten und seine Kinder wurden. Tauglich machte, Diener zu sein eines neuen Bundes, nicht des Gesetzesschreibens, sondern des Geistes. Denn das Schreiben tötet, aber der Geist macht lebend. Hier sollte einiges Sprachliches erklärt werden. Bund oder einige Begriffe. Bund ist nicht Vertrag, nicht gleich Vertrag. Der biblische Bund auf jeden Fall nicht, den Gott mit Menschen macht. Der ist sehr stark einseitig. Gott verbündet sich mit Menschen. Gott verpflichtet sich, Menschen auf irgendeinem Gebiet eine Treue zu erweisen. Er erwartet Treue von Menschen. Diese Treue wurde nicht ihm gebracht, unter dem alten Bund. Und so wurde der abgebrochen. Und Gott plante schon damals, während der Zeit des alten Bundes, einen neuen Bund in den Raum zu stellen, etwas Neues zu tun, wo Gott nicht mehr so Forderungen stellen würde, die stehen immer noch, aber das wäre jetzt nicht das A und O, sondern Gott selbst würde das tun, das er vom Menschen erwartete. Wer von euch ist schon einmal irgendwelche Schrift von Major Thomas begegnet? Ist der ein Begriff? Ja. Es gibt einige Schriften von ihm. Ich habe ihn gekannt. Ich halte ihn für einen Mann Gottes. Er hat vieles gelehrt, gesagt. Es gibt eine Schrift, die wohl seine Botschaft ziemlich zusammenfasst. Und die hat den deutschen Titel Man braucht Gott, um Mensch zu sein. Und das ist nicht, was er sagte. Es nimmt mich Wunder, dass der Herausgeber des deutschen Buches nicht den Inhalt erfasst hat. Genau das wollte er nicht sagen. Gott ist nicht dazu da, um uns zu helfen, Mensch zu sein. Major Thomas wollte etwas ganz anderes sagen. Es braucht Gott, um Mensch zu sein. Merkt ihr den Unterschied? Nicht man braucht Gott. Nicht der Mensch braucht Gott, um wahrer Mensch zu sein. Sondern Gott braucht es, um Mensch zu sein. Nur er kann Mensch sein. Kein Mensch kann das. Das war seine Botschaft. Und die versuchte er deutlich zu machen. Und die fehlt uns. Ja. Wenn wir das gelernt haben, dann haben wir eine ganze Menge gelernt. Und dann kann Gott anfangen, etwas mit uns zu machen. Wenn in dieser Welt etwas geschieht, das Gott gefällt, dann wird er selbst es gemacht haben. Er wird es getan haben. Aber er nimmt uns gern mit. Als ich ein Schüler auf der Schule war, in der öffentlichen Schule, hatten wir in einem Raum, und wir hatten eine größere Schule und mehrere Räume, und in einem Raum, in dem verschiedene Klassen waren, war ein Gemälde an der Wand. Und es war ein Boot auf der See, kein Land in sich, nur dieses Boot und im Hintergrund Wasser. In diesem Boot saß ein Mann, der ruderte. Und neben ihm saß ein kleines Mädchen. Und dieses Mädchen hatte die Hände auf einem der Ruder. Und das Bild hatte die Unterschrift, das heißt den Namen, die helfende Hand. Was meint ihr, hat das einen Unterschied gemacht, dass ihre Hände auch dabei waren? Kein Unterschied. Diese kleinen Muskeln haben nichts dazu beigetragen, dass das Boot sich bewegt. Und doch, ich finde das ein wunderschönes Bild von der Art und Weise, wie Gott mit uns zusammenarbeitet. Er nimmt uns und setzt uns neben sich und wir dürfen die Hände auf die Ruder legen und tüchtig arbeiten, aber es macht keinen Unterschied. Ja? Er rudert. Die Kraft ist seine, die Richtung ist seine, die von ihm bestimmt wird. Unsere Tauglichkeit ist von Gott. Fangt einmal an, damit zu rechnen. In allem, das ihr tut. In allem. Und euer Leben wird sich umgestalten. Unsere Tauglichkeit ist von Gott, der auch uns tauglich machte, Diener zu sein eines neuen Bundes. Nicht eines Bundes der Forderung, sondern eines Bundes des Tun Gottes, wo Gott anfängt, aufgrund der Leistung des Messias Jesus ein Neues zu tun in den Herzen von Menschen. Nicht des Schreibens. Das griechische Wort bedeutet meines Erachtens nicht Buchstabe. So wird es meistens wohl übersetzt. Des Buchstabens. Und dann kommen allerlei, oder nicht allerlei, dann kommt die merkwürdige Nicht-Auslegung, denn es ist nicht die Auslegung, aber die merkwürdige Besprechung eines solchen, dieses Verses, dass Gott nicht auf den Buchstaben achten würde in der Bibel, sondern mehr allgemein die Richtung so. Und wir müssten nicht gesetzlich sein, wir müssten jetzt nicht auf jeden Buchstaben achten. Das ist nicht, was Gott meint. Das ist eine Lüge, wenn man das so sagt. Denn Jesus hat uns sehr deutlich gemacht, dass Gott nicht nur jeden Buchstaben in seinem Wort ernst nimmt, sondern jeden Strich in jedem Buchstaben. Die Form eines Buchstabens. Das heißt, er nimmt alles, was er selbst gesagt hat, sehr wichtig. Das Schreiben, das hier gemeint ist, ist Schreiben. Natürlich sind Buchstaben ein Schreiben. Aber nicht alles Schreiben ist nur Buchstabe. Das Schreiben, an das Paulus hier denkt, ist nicht Buchstaben einzelne, sondern das alttestamentliche Gesetz. Und er nennt es Schreiben, weil es eingraviert war in Stein. Und dort war es gleichsam verewigt und lag dem Menschen vor. Und diese Tafeln, diese Steintäfelchen, wurden aufgehoben in der Bundeslade. Sie sind offenbar verschwunden, aber die Lehre wird hier aufgegriffen, dass Gott einmal sichtbar gemacht hat, was er vom Menschen will. Das Gewissen hat es schon längst im Herzen, im inneren Menschen. Aber jetzt wurde es verobjektiviert, vor Augen gestellt, in Steinform, Schreiben, Forderung, Vorschrift. Und Paulus sagt, so ist es nicht im Neuen Bund. Natürlich haben wir Schreiben auf Papier, Pergament und so weiter. Aber das ist nicht der Gegensatz hier. Nicht als ob Gott nicht weiter geschrieben hätte durch heilige Männer Gottes. Sondern es geht um die Gegenüberstellung Gesetz und Geist. Das Gesetz forderte, der Geist gibt. Im Gesetz fordert Gott und macht dem Menschen deutlich, was er von uns will. Und an diesem Gesetz sollen wir scheitern. Wer das Gesetz ernst nimmt, kommt unwillkürlich, unweigerlich zu dem Schluss, dass er Gott nicht gefallen kann. Und genau das ist, was Gott will. Das war das Ziel des Gesetzes. Römer Kapitel 3. Damit jeder Mensch einmal verstummt vor Gott und keine Ausrede hat und schuldig wird vor Gott. Die Pharisäer hatten das ganz falsch kapiert. Überhaupt nicht kapiert. Also, der neue Bund ist nicht ein Bund, wo neue Forderungen gestellt werden, sondern eine frohmachende Botschaft, wo Gott dem Menschen sagt, ich mache aus dir etwas. Der Geist macht lebend. Das alttestamentliche Gesetz tötet. Warum? Weil niemand es einhalten kann. Und der, der es nicht einhält, muss sterben. Verflucht, das heißt dem Tode ausgeliefert, sei jeder, der nicht immer bleibt, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Dreimal universal. Alle Menschen, keine ausgeschlossen, die ganze Schrift, das ganze Gesetz, die ganze Zeit. Und wer einmal fehlt an einem Punkt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Weil es nur einen Gott gibt, der alle Forderungen stellt. Es macht also nichts aus, an welcher Stelle man einmal fehlt. Man hat es mit demselben Gott zu tun. Der dem Tode ausliefert, wenn man nicht seinen Willen tut. Und wenn jetzt ein Mensch das zugibt, dass er Gottes Gebot nicht einhalten kann und sich für schuldig erklärt, das heißt Ja sagt zu dem Urteil Gottes, dann ist er dort, wo Gott mit ihm etwas anfangen kann. Das ist Buße. Das ist die Tat von Adam und Eva im Garten Eden rückgängig gemacht. Nicht mehr entthronen wir Gott, sondern wir stellen ihn auf den Thron gleichsam und sagen, du hast recht, ich liege verkehrt. Und dann beginnt er zu handeln, vergibt uns die Schuld und sein Geist hält Einzug in unserem Geist und macht etwas Neues. Das ist der neue Bund. Und Paulus ist ein Bote dieses Bundes und verbreitet diesen Duft, verbreitet diesen Brief, verbreitet diese Botschaft und sie bringt die Herrlichkeit. Sie bringt eine neue Herrlichkeit. Und dazu will ich noch einige Stellen mit euch lesen. Aus Römer Kapitel 3 und dann aus Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 3, Vers 23. Eigentlich sollte man Vers 22 Ende hinzunehmen. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle sündigten. Was heißt das? Was ist Sünde? Sünde heißt, zu sündigen heißt, die Zielscheibe zu verfehlen. Man hat dieses Spiel, drei Ringe, einen Punkt in der Mitte, einen großen, roten vielleicht. Und jetzt wirft man, wie nennt man sie? Darts auf Englisch, wie bitte?
Pfeile.
Und wer in die Mitte trifft, der hat die größte Zahl bekommen. Und das Wort sündigen, das griechische Wort, bedeutet, dieses Ziel zu verfehlen, daneben zu treffen. Wir treffen es nicht. Wir tun nicht, was Gott sagte. Und das ist der Fall eines jeden. Niemand hat das ganze Gesetz eingehalten. Jeder hat gesündigt. Und jetzt möchte ich es etwas genauer wiedergeben. Sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Sie kommen nicht heran an das Maß der Herrlichkeit Gottes. Zu gering. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Das Wesen Gottes. Das Größersein, das herrlichere Sein seines Wesens. Und wir kommen nicht heran an das. Aber wir sollen. Das ist der Wille Gottes, dass wir so herrlich seien wie er, so gut wie er, so sündlos wie er. Das ist Gottes Wille. Und du kannst alles einsetzen, was du willst. Du wirst nie gut sein. Du wirst nie so leben, dass du in den Himmel kommst. Du wirst nie so fromm sein, wie du sein solltest. Ich lese da, wandle vor mir und sei fromm. Das kannst du nicht. Das Wort sollte uns in die Knie bringen, denn das ist Gebot Gottes. Das ist sein Wille. Aber er offenbart uns mit so einer Forderung, wer wir sind, untüchtig. Und wenn wir das zugeben und unsere ganze Schuldhaftigkeit zugeben und bekennen, da ist die Stelle. Und an die müssen wir immer wieder kommen. Denn das bleibt in uns, dieser Wille, uns zu behaupten. Jeder von euch, wenn ihr das nicht wisst, werde ich es heute Abend zu euch sagen. Jeder von uns, ich eingeschlossen, möchte am liebsten oben auf diesem Globus sitzen und dort noch auf einem hohen Thron und jedem auf diesem Planeten sagen, wo es lang geht. Das ist unser Wesen. So benehmen Eltern sich, so benehmen Kinder sich, so benimmt der Chef sich, wenn ihm nicht Grenzen gesetzt werden, durch irgendwelche Umstände. Ja. Deshalb haben wir Regierungen, dass den Menschen Grenzen gesetzt werden. Deshalb gibt es Organisation. Aber es gelingt nicht. Das Gesetz bringt kein Paradies, keine Ordnung. Und deshalb bricht es immer wieder zusammen. Ja. Bis wir Gott wirken lassen. Das müssen wir immer wieder. Wir müssen immer wieder wie nennt man dieses Gerät? Zwei Eisen nebeneinander und sie sind mit einer Schraube verbunden und jetzt drehe ich an der Schraube und sie kommen näher zusammen. Auf Englisch heißt weiß, aber ich weiß nicht mehr. Wie? Schraubstock. Gott nimmt uns immer wieder in den Schraubstock. In Klagelieder steht ein Wort. Ich kann nicht, du hältst mich in deiner Hand, so ungefähr, aber ich kann nicht weg. Wir sind wie ein wilder Vogel in der Hand Gottes und wir möchten am liebsten in die Freiheit springen und wir können nicht. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Wo bist du besser aufgehoben als in der Hand Gottes? Sage ja zum Schraubstock. Je schneller du das tust, je schneller kann Gott handeln. Das ist der Weg für jeden von uns. Und dann kann er etwas Herrliches tun. Und davon ist dann weiter die Rede in diesem Text. Vers 7, aber wenn der Dienst des Todes in einem Schreiben, das in Steine eingraviert war, in Herrlichkeit entstand, sodass die Söhne Israels das Gesicht Moses nicht unverwandt ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Gesichtes, einer schwindenden, wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit sein? Das Evangelium wird vom Heiligen Geist verwaltet. Und das Ziel ist, dass wir wieder in die Herrlichkeit Gottes umgestaltet werden. Und das ist, was Paulus in Römer 8 sagt, 28 bis 30. Alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Und dann geht er weiter und sagt, am Schluss von Vers 30, die, welche er wählt und so weiter, die hat er auch verherrlicht. Die Verherrlichung begann in unserer Wiedergeburt. Dann wurden wir Kinder Gottes. Und im Wachstum des neuen Lebens, ist es Gottes Ziel, uns Christus, dem Herrlichen, ähnlicher zu machen. Und da sind wir bei dem Thema der ersten fünf Kapitel, das ich am Anfang heute Abend angab, Nachfolge und Dienst. Das ist Gottes Ziel mit uns. Das war es in der Schöpfung, so schuf er Adam und Eva, in seinem Bilde, zu seinem Bilde. Und das ist das Ziel der Neuschöpfung. Und das ist das Ziel alles Christenlebens, Christus, dem Herrlichen, ähnlich zu werden in Nachfolge und Dienst. Und das schenke der Herr einem jeden von uns. Und ich wünsche uns, meine lieben jungen Freunde, dass euch nichts lieber wird, süßer, kostbarer, schmackhafter als Jesus.